Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir stellen heute einen Roman über ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte vor. In Maifliegenzeit von Matthias Hügler geht es um Kinder, die in der DDR bei der Geburt für tot erklärt und an Adoptiveltern gegeben worden sind. Und es geht heute um jiddische Erzählungen, die zum ersten Mal auf Deutsch erscheinen. Im Studio ist Nora Karches. Dass in Spanien zur Zeit der Franco-Diktatur ein staatlich verordneter Kinderraub stattgefunden hat, das ist bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass etwa 300.000 Kinder für tot erklärt und in regimefreundliche Familien gegeben wurden. Dass, wenn auch in deutlich kleinerem Maßstab, etwas Ähnliches in der DDR passiert ist, dafür gibt es bis heute keinerlei schriftliche Beweisstücke. Und doch spricht einiges dafür, dass es das gegeben hat, vorgetäuschten Säuglingstod. Matthias Hügler ist Jahrgang 1984, er war beim Ende der DDR also noch ein Kind. Am Wochenende war er zu Gast im Bücherfrühling, das ist unser Literaturformat auf der Leipziger Buchmesse. Und dort hat er das hier über die Recherche zu seinem neuen Roman Maifliegenzeit gesagt.
Ich war im Glauben eigentlich zu recherchieren zum Thema Zwangsadoption, war im Glauben mit einer Frau zu sprechen, die Zwangsadoption erlebt hat. Das war Karin. Und dann sprach ich mit ihr, es waren so 3-4 Stunden vielleicht, also ein langes Gespräch. Und mir wurde dann innerhalb dieses Gesprächs klar, habe ich gerade richtig gehört, so, du glaubst, das ist für tot erklärt. Ich habe auf einmal gemerkt, okay, das ist neu für mich, das habe ich nicht gewusst und ich dachte, ich bin mit allen DDR-Wassern gewaschen durch die vielen Gespräche und mit Zeitzeugen und so weiter. Und dann dachte ich, okay, ich will jetzt gerne recherchieren und mehr darüber wissen, ob das nur ein Einzelfall war. Und es gibt so 2 zentrale Anlaufstellen für mich. Das eine ist die Interessengemeinschaft gestohlene Kinder der DDR. Und dann ist es die Investigativjournalistin Henriette Fee Grützner. Und das sind so 2 Größen, die ganz, ganz wichtig sind, wenn man zu diesem Thema recherchiert. Es gibt, das ist die Zahl der Interessengemeinschaft, 2000 Kinder oder Mütter oder Väter, die sich an die Interessengemeinschaft gewendet haben und suchen, also und den Verdacht haben. Und 3 laut Interessengemeinschaft sind momentan quasi wieder zusammengeführt worden. 2 wollen das nicht öffentlich machen. Und ein Fall, der von Eike und Regina, der ist öffentlich gemacht worden. Und das ist der Journalistin, der Frau Grützner zu verdanken. Die hat das raus recherchiert und die zusammengeführt. Das war eine jahrelange Arbeit. Und dieser Fall ist eigentlich das, was alle eigentlich, die auf der Suche sind, was sich natürlich alle wünschen, ne? Dass irgendwann das Telefon klingelt.
Das gesamte Gespräch lässt sich unter das Erbe der DDR über verlorene Kinder und Nicht-AfD-Wähler in der Audiothek und auf der Homepage von Deutschlandfunk Kultur nachhören. Und Helmut Böttiger, der stellt uns jetzt das Buch Maifliegenzeit vor.
Die DDR ist auch heute ein stark vermintes Gelände. Wenn man sich ihr nähert, kann viel Verdrängtes an die Oberfläche kommen. Und es gibt etliche, sich widersprechende Stimmen, die eine Deutungshoheit für sich beanspruchen. Der Schriftsteller Matthias Hügler wurde 1984 in Halle an der Saale geboren, war beim Ende der DDR also 5 Jahre alt. Aber auch in seinem neuen Roman Maifliegenzeit dreht sich alles um das Lebensgefühl in der DDR. Der Autor unternimmt diese Exkursionen in ungewisses Gelände, wohl im sicheren Wissen darum, dass sein Unbewusstes viel damit zu tun haben muss. Im Zentrum steht ein sehr persönliches Drama. Daniel, das Kind von Katrin und Hans, stirbt, so sagen es jedenfalls die Ärzte, 1978 unmittelbar nach seiner Geburt im Krankenhaus. Es war ein Wunschkind, das Zeichen für eine liebevolle Beziehung, aber durch diese Erfahrung zerbricht etwas. Katrin hatte gleich das Gefühl, dass da etwas nicht stimmte. Das Kind habe ganz normal geschrien und sehr gesund gewirkt und die Ärzte seien merkwürdig gekünstelt und verschlossen gewesen. Hans aber will davon nichts hören. Er kann ihre Zweifel nicht ertragen. Er will instinktiv, dass sie den Tod des Kindes akzeptiert und nicht vergebliche Kämpfe aufnimmt.
Zu diesem Zeitpunkt waren wir 5 Jahre zusammen und nun, als ich stumm wie sie in das Dunkel des Zimmers starrte, drängte eine Erkenntnis in mein Bewusstsein, genauso klar wie diffus. In unsere Trauer über den Verlust eines gerade erst geborenen Kindes hinein wuchs schon ein weiterer Verlust, dem ich bloß noch keinen Namen geben konnte.
Erzählt wird das im Rückblick, Jahrzehnte später, von Hans in Ich-Form. Er laboriert immer noch an einem Schuldgefühl und das wurde nach 1989 immer bedrängender. Katrin ist 1987 früh an Krebs gestorben. zwei Jahre später, nach der politischen Umwälzung, kann man die Krankenhausakten einsehen. Hans' neue Freundin Anne drängt ihn dazu. Langsam mehren sich die Indizien dafür, dass von den Behörden damals tatsächlich etwas vertuscht wurde. Und da in diesem Roman die Zeiten ständig ineinander fließen, weiß der Leser schon nach wenigen Zeiten, dass Daniel, Hans' totgeglaubter Sohn, jetzt, 40 Jahre später, plötzlich angerufen hat. Doch weder für den Vater noch für den Sohn ist es eine glückliche Kontaktaufnahme.
Ich habe wirklich alles versucht, aber als dann deine Mutter gestorben ist, als Katrin dann gestorben ist, Daniel... Daniel? Fragte er überrascht und ich schwieg, weil ich nicht wusste, worauf er hinaus wollte. Ich heiße Martin, sagte er.
Der Roman arbeitet mit kurzen Szenen, Vor- und Rückblenden, Cliffhängern und abrupten Stimmungswechseln. Die Geschichte, die bis zum Schluss unerwartete und doch logische Wendungen nimmt, wird immer wieder unterbrochen durch zeitlos wirkende Beobachtungen an der Unstrut, dem thüringischen Fluss. Hans ist ein passionierter Angler. Das hat er wiederum von seinem Vater übernommen. Für Hans' Vater war das Angeln an der Unstrut tief in der DDR-Zeit eine Möglichkeit des Rückzugs. Als ihn der heranwachsende Hans einmal am Fluss überraschen wollte, sah er aus der Ferne, dass der sich unbeobachtet wähnende Vater heftig weinte. Die Mutter tat das dann aber ab und wollte davon nichts wissen. Das Schweigen, die Sprachlosigkeit in Hans' Familie, wird wie nebenbei evoziert. Erklärt wird nichts. Aber es sind solche Spiegelungen, die den Roman ausmachen. Hans laboriert an seinem Vater und an seinem Sohn. Früher war ihm die Angelmanie seines Vaters ziemlich merkwürdig vorgekommen. Aber dann, als seine Frau ihn nach dem vermeintlichen Tod ihres Sohnes verlässt, sieht er sich selbst in den Keller gehen und nach der alten Angelausrüstung suchen. Er stellt sich an die Unstrut und spürt auf einmal dieselbe Nervosität, die er an seinem Vater wahrgenommen hatte. Allegorische Szenen mit dem Angeln und mit Fischen durchziehen den ganzen Roman.
Von allen Insekten ist die Maifliege das einzige, das sich ein zweites Mal häutet. Erst wenn dies geschehen ist, kann der Paarungstanz beginnen. Die Männchen stürzen sich auf die Weibchen, klammern sich an ihnen fest und dringen in sie ein. Dieses Ritual dauert nur wenige Sekunden. Sofort danach sterben die Männchen, taumeln auf das Wasser, werden mit der Strömung davongetragen und der Reihe nach von den gierig zuschnappenden Fischen gefressen.
Die erste Begegnung mit Hans' mittlerweile 40-jährigem Sohn verläuft ganz anders, als Hans es sich ausgemalt hatte. Daniel, der jetzt Martin heißt, ist ganz selbstverständlich bei Leuten aufgewachsen, die er Ma und Pa nennt. Und erst nach deren Tod stellte er fest, dass er kurz nach seiner Geburt von ihnen adoptiert wurde. In Unterlagen, die er Hans wütend und vorwurfsvoll vorlegt, wird eine Verwahrlosung seiner eigentlichen Eltern dokumentiert. Sie seien Alkoholiker gewesen und er zeigt sogar Unterschriften von Hans und Katrin unter der Adoptionsfreigabe vor. Hans gelingt es zumindest vorläufig nicht, ihn von der wahren Geschichte zu überzeugen. In einer kurzen Nachbemerkung erklärt der Autor, dass sein Roman auf einer wahren Begebenheit fuße. Man schätzt die Zahl der Fälle von solch vorgetäuschtem Kindestod in der DDR auf bis zu 2000. Aufgeklärt sind bisher nur 3 davon. In Maifliegenzeit gibt es keine Andeutungen über die Hintergründe. Auch über die Identität der Adoptiveltern erfährt man nichts. Und es fällt nur einmal beiläufig die Bemerkung, dass weder Hans noch Katrin irgendwelche Probleme mit der Stasi gehabt hätten. Sie führten ein unauffälliges Leben. Aber das verdichtet nur noch das Unheimliche der Szenerie. Jügler gelingt es, eine bestimmte DDR-Atmosphäre ohne aufdringliche politische Signale zu vermitteln. Besonders eindrucksvoll ist die Charakterzeichnung seines Ich-Erzählers Hans. Das Überfordertsein, das sich wegducken, die Angst vor den Konsequenzen, die die Ahnungen seiner Frau Katrin haben könnten. Instinktiv akzeptiert er das Schicksal und rastet aus, wenn Katrin von ihm fordert, jetzt sag doch was. Der Staat DDR wird in diesem Roman kaum konkret benannt. Umso intensiver entwickelt sich das Geschehen, das in einer kaum glaublichen Vergangenheit beginnt und in die unmittelbare Gegenwart reicht. Matthias Jügler hat bei der DDR und bei der Post-DDR genau hingeschaut.
Helmut Böttiger hat Maifliegenzeit gelesen. Matthias Jüglers Roman hat 160 Seiten und ist im Penguin Verlag erschienen. Er kostet 22 Euro. Pinchas Karanovic ist ein Autor, der 1848 im Gebiet der heutigen Ukraine geboren worden ist. Aus sowjetischer Sicht hatte er drei Makel. Er war jüdisch, er verfasste seine Werke auf Jiddisch und das, was er schrieb, das waren noch dazu avantgardistische Texte. Veröffentlicht hat er diese Texte unter dem Pseudonym Der Nister. Das leitet sich vom Hebräischen ab und bedeutet Der Verborgene. Christoph Hacker stellt seinen Band, der jetzt unter dem Titel Von meinen Besitztümern erschienen ist, vor.
Rätselhaft ist dieses Buch von meinen Besitztümern, rätselhaft sein Autor. In Kiew tauchte der Nister 1915-16 in einem Kreis jiddischer Dichter auf. Der Verleger Nachman Meisel beschrieb den scheuen Gast so.
Er ging leise und war äußerst schweigsam. Ein Wort, ein Rubel. Und was er äußerte, war kryptisch, vieldeutig und kam ihm auch noch unbetont und klanglos über die Lippen.
Jüdische Lebenswelten sind in den 6 symbolistischen Erzählungen des 1929 in Charkiw erschienenen Bandes scheinbar abwesend. Das Buch wird von einem Märchen eröffnet, das die Faszination des Autors für Hans Christian Andersen verrät. Ein grüner Mann steht mit den Elementen im Bunde und mit Tieren. Er wird dazu auserkoren, mit einem Hirsch und einer Eule, eine schöne Königstochter in ihrem Schloss, vor den Nachstellungen des bösen Herrschers der Wolken zu beschützen. Am Ende vermählt sie sich mit ihrem heimlichen entfernten Geliebten, dem Abendstern. Zuvor reist der grüne Mann als Brautwerber durch die Lüfte.
Ich nahm die Zügel in die Hand. Der Hirsch lief los. Und mit einem Mal befanden wir uns auf dem windgemachten Pfad nach oben. Immer höher und höher stiegen wir. Und wenig später konnten wir den Felsen mit dem Schloss kaum noch erkennen.
Natürlich schwingen hier Vorbilder der Romantik mit. Zur Entstehungszeit knüpfte in Petersburg die Gruppe Die Serapionsbrüder an E.T.A. Hoffmann an. Der russische Symbolismus brachte fantastische Prosa hervor. Es ist diese Ausdrucksform, zu der sich der Nister noch immer bekennt, als er 1935 in einem Brief an seinen Bruder Mottl in Paris seine inzwischen gefährdete Position als Künstler beschreibt.
In der Sowjetunion ist für den Symbolismus kein Platz. Für jemanden wie mich, der bemüht war, seine Methode und seinen Stil zu vervollkommnen, ist eine Wendung vom Symbolismus zum Realismus unmöglich. Man muss seine Seele völlig umkrempeln.
Unter der Oberfläche dieser verschlüsselten Texte sind auch jüdische Motive, wie aus dem Talmud, ständig anwesend. Die Fantastik war schon mit den Sagen des Meißebuchs von 1602 wichtiger Bestandteil jiddischer Literatur und daneben haben die Legenden um den Rabbi Nachman von Bratslav ihr Echo im Werk des Nisters. Die komplexe Struktur der Erzählung von meinen Besitztümern aber nimmt sogar die Postmoderne vorweg. Zu Beginn knüpft der Autor an Gogols die Nase an, als er den Ich-Erzähler zwar nichts in seinem Gesicht vermissen, doch dort etwas finden lässt. Einen Klumpen Lehm, in dem eine Münze steckt. Ein Los, das er sich danach leistet, bringt ihn in den Besitz eines Buchs.
Autor: Der Nister. Titel: Schriften eines Irren.
Wiederum wird hier auf Gogol angespielt und seine Aufzeichnungen eines Irren. Das Buch im Buch eröffnet nun eine Binnenerzählung.
Der Nister beklagte sich, denn er hatte 10 Bären als Kostgänger. Die Bären fraßen ihm die letzten Haare vom Kopf.
Damit gibt es schon mehrere Instanzen. Den realen Schriftsteller, der sich der Nister nannte. Den Pseudo-Autor, der Nister, der zugleich zur Figur des fiktiven Buchs wird. So entpuppt sich dieses Erzählen als eine Art Matrioschka. Die von den Bären bedrängte Figur, der Nister, erzählt nun diesen wiederum eine Binnenerzählung. Am Ende fließen 5 solcher Geschichten und Identitäten ineinander und durcheinander. 1929 ging, wer so zu schreiben wagte, Risiken ein, denn das Sowjetregime erhob den sozialistischen Realismus zur einzig geduldeten Kunstform. Es nahm zudem die nicht-russischen Literaturen der Sowjetvölker ins Visier. Vor diesem Hintergrund erscheinen die Bären, die dem Nister sogar die Hände abfressen, als eine Verkörperung zerstörerischer sowjetischer Macht.
Der Nister hatte schon keine Finger mehr, bloß Blut und Knochensplitter.
Doch band der Erzähler den letzten hungrigen Bären wie die Scheherazade aus Tausend und einer Nacht, die um ihr Leben erzählt. Aber am Ende landet er im Irrenhaus, ein Verschwinden, das an Michail Bulgakows Roman Meister und Margarita und das reale Schicksal verfolgter Autoren wie Daniel Chams denken lässt. Auf eine andere dieser sechs Erzählungen, Unterm Zaun, folgte prompt eine Hetzkampagne. Im anstößigen Text spielen bizarre Anklagen und Prozesse eine Rolle. Verzweifelt vertraute sich der Nister 1947 einem Freund an.
Ich kann nicht mehr weitermachen, denn dem, was ich schreibe, wird die Seele herausgerissen. Man kann nicht mit dem Bären tanzen.
Es ist das Vorgefühl albtraumhafter Bedrohungen, das schon in diesen Erzählungen eindrucksvoll gestaltet ist. 1948 wurde der Nister verhaftet. Wie die wichtigsten jiddischen Autoren der Sowjetunion, Moishel Kulbak, Perenz Barkisch und Dovid Bergelson, überlebte er Hitler, nicht aber Stalin. Seine Erzählungen wurden jetzt von der Jiddistin Daniela Mantovan herausgegeben. Die neue Übersetzung ist Ergebnis kollektiven Übersetzens in ihren Seminaren. Dennoch wirkt der Sprachgestus homogen. Wie sehr das dem sehr eigenen Ton des Nisters entspricht, der an mündliches Erzählen, die Bibel und das Meißebuch anknüpft, sollte eingehender verglichen werden. Etwas geglättet scheint die Struktur, in dem die ausufernden Satzverbindungen des Originals oft in viel zu kurzen, abgehackten Sätzen wiedergegeben werden.
Christoph Hake hat Pinchas Kahanowitschs Erzählband Von meinen Besitztümern vorgestellt. Und er ist 1884 geboren worden, nicht 1848, wie ich eben gesagt habe. Veröffentlicht hat er unter dem Namen Der Nister, aus dem Jiddischen übersetzt und mit einem Nachwort von Daniela Mantovan. Erschienen ist das Buch im Verlag Das Wunderhorn, 264 Seiten, 26 Euro. Heute Abend ab 20.30 Uhr ist die Lyrikerin Lütfiye Güzel zu Gast in der Lesezeit. Sie wird unveröffentlichte Gedichte lesen, die exklusiv für den Deutschlandfunk geschrieben wurden. Lütfiye Güzel wurde 1972 in Duisburg geboren und hat den Literaturpreis Ruhr erhalten. Mein Kollege Jan Drees mit einem kurzen Ausblick auf die Sendung heute Abend.
Leben und Schreiben sei für sie eins, sagt Lütfiye Güzel, die sich selbst eine Gedichtfabrik nennt. Alles sei Poetry in Duisburg, jener Ruhrgebietsstadt, die bekannt ist für die profanen Härten eines puren, unreglementierten Lebens. Und doch liebt die Lyrikerin Lütfiye Güzel eben da und wirft sich leidenschaftlich in ihre ganz eigene, der Realität abgetrotzten Literatur.
Für mich gibt es auch kein Feierabend in dem Sinne. Also ich denke und atme alles, auch wenn es jetzt sehr pathetisch klingt, alles in Poetry.
Alles ist Poetry. Wir kennen eine ähnliche Aussage von Franz Kafka, der einst betonte, ich habe kein literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur. Ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein. Weil auch Lütfiye Güzel nichts anderes ist und nichts anderes sein kann als ein schreibender Mensch, gibt es für diesen Weg keine Kompromisse. Sie veröffentlicht ihre Texte selbst, ob schon arrivierte Verlage Interesse gezeigt haben.
Ich weiß nicht, was ein arrivierter Verlag ist. Und das Selbstverlegen ist für mich auch keine ungewöhnliche Veröffentlichungspraxis. Das ist für mich auch total natürlich. Es gibt für mich gar keinen anderen Weg.
Als das einfache, wahre Abschreiben der Welt, so kann die Literatur Lütfiye Güzels beschrieben werden. Ihre Bücher sind zumeist Taschenbücher, manchmal zusammengetackerte Hefte, die sie Chapbooks nennt, Sammelalben oder auch Cheapbooks, also höchst preiswerte Bücher mit wiederum kostbaren kleinen Gedichten, die sehr häufig an Prosa-Miniaturen erinnern.
Das ist kein schlechter Job. Ein stilles Putzen um die Computer herum, die Blumentöpfe, um den Kopierer auf dem Gang. Bohnen, saugen, die Finger durchknacken. Die Toiletten sind ein Problem, so insgesamt, wenn es nach Pisse riecht, dann kommen schon einige negative Gedanken zusammen. Und die sind so viel hartnäckiger als jeder andere Dreck. Zitiere mich selbst, weil es sonst niemand tut. Den Boden wischen mit den Verlusten.
Lütfiye Güzel zitiert sich selbst, weil es sonst niemand tut. Das ist keine Klage, sondern poetische Selbstermächtigung in einem Leben, das gleichgesetzt ist mit der Literatur, mit den Duisburger Chap und Cheapbooks von Go Güzel Publishing.
Nora Karches sagt Tschüss.